Liebe Irina, liebe Sabine, lieber Konstantin, liebe Saskia, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, wir feiern heute die Taufe von euch vier. Wir sind hier also an einem besonderen Tag, an einem besonderen Ort in der Kleinstadt Verden. Und Verden ist schön. Jeder von uns hat einen Bezug zu Verden. Und wenn es nur der ist, dass er heute Morgen zum ersten Mal hier in Verden ist. Auch wir wohnen noch nicht so lange in Verden. Und als wir uns umgemeldet haben, haben wir diese schöne Tasche von der Stadt Verden bekommen. Ihr seht es auch hier oben, da war nichts Besonderes drin, ein paar Informationen zur Stadt. Was vor allem aufgefallen ist, ist dieses leuchtende Grün und die Sachen, die Wörter, die hier draufstehen. Das sind ganz viele Verben, die alle mit Fair beginnen, so wie Verden. Und all diese Wörter sollen sagen, was Verden ausmacht oder ausmachen sollte oder was man hier in Verden erleben kann. Zum Beispiel Verden verblüfft, Verden vereint, Verden verliebt, verlobt, verheiratet. Und auch ihr, liebe Täuflinge, bekommt heute etwas Ähnliches. Wir wurden mit unserem Umzug Teil dieser Stadt. Und auch bei euch findet so etwas oder hat so etwas Ähnliches wie ein Ortswechsel stattgefunden. Und mit der heutigen Taufe macht ihr das amtlich bzw. öffentlich. Und ihr bekommt heute auch so eine kleine Tasche. Ich glaube, man kann es nicht von hinten lesen. Da stehen nur drei Verben drauf. Verbunden, verändert und verkörpert. Und diese drei Verben passen gut zu dem, wohin oder zu dem ihr umgezogen seid, zu Jesus. Verbunden, verändert, verkörpert. Und ich habe mir diese drei Wörter nicht einfach ausgedacht, sondern finde, sie fassen gut zusammen, was Paulus der Gemeinde in Rom mal geschrieben hat. Und da ging es auch um die Taufe im Namen von Jesus. In Kapitel 6 seines Briefs an die Christen in Rom. Und Paulus geht da sehr argumentativ vor und dieses sechste Kapitel ist Teil einer größeren Botschaft des Römerbriefs. Er zeigt, dass Jesus Gottes Messias ist. Er zeigt, dass der Mensch ein Sünder ist. Und daran konnte auch Gottes Gesetzgebung im Alten Testament nichts ändern. Das Gesetz zeigt nur noch mehr die Sünde des Menschen. Aber umso größer wurde dann auch die Gnade, die Gott durch Jesus Christus geschenkt hat. Darum geht es vor allem in Kapitel 6. Und die Gnade Gottes auf die Sünde des Menschen wirft jetzt eine neue Frage auf. Was sollen wir dazu sagen? Etwa, lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird? Also Paulus beugt hier der Frage vor oder sagt, man könnte auf die Idee kommen, sollen Christen weiter sündigen, weil Gott ihnen dann ja mehr vergeben kann und Gott so noch besser, noch gnädiger dasteht? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir ja tot. Wie könnten wir dann noch weiter in ihr leben? Das ist seine These. Als Christen sind wir für die Sünde tot und sollten sie nicht weiter tun und Gott wird dadurch nicht weniger gut dastehen, sondern sogar noch besser. Und das begründet er, das führt er dann in den weiteren Sätzen aus im Kapitel 6. Und ich möchte die Verse einmal im Zusammenhang vorlesen. Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt, so werden auch wir ein neues Leben führen. denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen doch, Christus wird nicht mehr sterben, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Das ist ein für alle Mal geschehen. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Genau das sollt ihr auch von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Euer sterblicher Leib soll nicht von der Sünde beherrscht sein. Sie will euch nur dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Stellt die Glieder eures Körpers nicht in den Dienst der Sünde. Sie sollen nicht Werkzeuge des Unrechts sein. Stellt euch vielmehr ganz Gott zur Verfügung, denn ihr wart tot und jetzt lebt ihr. Stellt die Glieder eures Körpers in den Dienst Gottes. Sie sollen die Werkzeuge seiner Gerechtigkeit sein. Die Sünde wird keine Macht mehr über euch haben, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade Gottes. Paulus begründet seine These, dass Christen für die Sünde tot sind und nicht mehr in ihr leben sollen, in drei Schritten. Als erstes sagt er, als Getaufte seid ihr mit Jesus verbunden. Als zweites sagt er, Jesus ist die Veränderung, auf die es ankommt. Und zuletzt, deshalb verkörpert ihr dieses neue Leben des Christus. Als erstes sagt er also, euer Leben ist mit dem Leben des Christus verbunden. Und das wird durch die Taufe symbolisiert. Die Taufe symbolisiert unsere Lebensverbindung mit Jesus. Das waren die ersten drei Verse. Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden wir auch in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Die Taufe symbolisiert, dass ein Nachfolger von Jesus das Gleiche durchgemacht hat wie Jesus selbst. Wie Jesus ins Grab gelegt wird, wird auch der Täufling kurz unter Wasser gelegt. Er stirbt mit Jesus. Und wie Jesus auferstanden ist, wird der Täufling wieder nach oben aufgerichtet. Er lebt mit Jesus. Und was da symbolisch wieder hochkommt, ist nicht der alte Mensch, sondern ein neuer Mensch, der seine Sünde im Grab bei Jesus gelassen hat. Die weiteren Verse, Vers 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Es klingt hart, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wird. Dass da etwas von uns sterben muss. Dass wir sterben müssen. Offensichtlich meint Paulus, dass uns anders nicht zu helfen ist. Der Mensch verursacht das Problem, weil er der Sünde dient. Und die Sünde richtet sich gegen einen liebenden, wunderbaren und gerechten Gott. Sie richtet sich gegen all das Gute, das er gemacht und gewollt hat. Und so ist der Lohn der Sünde der Tod. Die Trennung von Gott, der allein Leben gibt. Aber Paulus sagt weiter, genau das ist ja das Gute, dass Jesus diesen Tod für dich gestorben ist. Und wenn du ihm deine Sünde eingestehst, wenn du mit ihm stirbst, bekommst du auch mit ihm ein neues Leben. Ein neues Leben, das nicht mehr von der Sünde beansprucht wird. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und dieser ganze Vorgang wird durch die Taufe symbolisiert. Die Taufe ist nicht der Vorgang, die Taufe symbolisiert den Vorgang. Symbolisiert, dass sich ein Christ mit dem Christus verbunden hat. Der Theologe Michael Herbst erklärte das mal alles sehr anschaulich in einer Predigt. Da sagte er, unsere Geschichte wird in der Taufe verbunden mit Jesu Geschichte. Und was er am Kreuz litt, kommt uns zugute. Wie? Indem wir in das hineingetauft werden, was auf Golgatha geschah. Da hängt nun unser altes, kaputtes und krankes Ich mit am Kreuz. Und dann wird es mit in die Grube des Josef von Arimathea gelegt. Und dann ersteht am dritten Tag mit Christus ein neuer Mensch aus dem Grab. Wenn wir an unsere Taufe denken, dann ist das wie ein Besuch am Grab. Und er meint sein eigenes Grab. Symbolisch das eigene Grab. Ich gehe noch einmal hin, schaue mir die Grabstätte an und sage, da liegt er nun, der alte Herbst. Anders war ihm nicht zu helfen. Er musste sterben. Und dann nehme ich Abschied, drehe mich um und eile quicklebendig davon vom Friedhof ins richtige Leben. Liebe Täuflinge, ihr glaubt, dass euer Leben bei Jesus Christus besser aufgehoben ist als bei euch selbst. Konstantin, dazu passt sehr gut dein Taufvers. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Und ihr wollt euch heute taufen lassen, um das zum Ausdruck zu bringen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, wegen meiner Sünde. Ich habe den Tod verdient, aber in Jesus habe ich ein neues Leben. Und eure Taufe heute ist nicht größer als das eigentliche Ereignis, auf das sie verweist. Kein anderes Ereignis hat die Welt so verändert wie der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Mit der Taufe bekennt ihr, entscheidend ist, was Jesus getan hat. Mein Leben ist Teil der Veränderung, die er herbeigeführt hat. Jesus ist voraus umgezogen und ich bin ihm nur hinterhergezogen. Jesus ist die Veränderung. Und das wird in den nächsten beiden Versen deutlich. Paulus geht davon aus, dass die Veränderung, auf die es in der Welt ankommt, Jesus ist. Und bei Jesus hat eine ganz entscheidende Veränderung stattgefunden. Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Also hier ist ein Christus, hier ist Jesus, der mal gestorben ist. Und normalerweise sind Menschen tot. Und auch ein toter Christus ist ein toter Mensch, ein toter Christus. Aber es hat sich was verändert. Er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Und er ist auferstanden in ein Leben, bei dem er nicht mehr stirbt. Das ist einzigartig. Er hat etwas verändert, was bis dahin immer gleich blieb. Jeder stirbt und jeder Tote bleibt tot. Aber Jesus wurde lebendig und starb nicht wieder. Er lebt heute noch. Bis zur Auferstehung erschien Jesus nur als Messias-Anwärter. Mit seiner Auferstehung wurde klar, er ist der Messias, der wirklich etwas ändern kann. Um nochmal den Umzug aufzugreifen, er ist derjenige, der dahin ziehen kann, wo keiner von uns hinziehen kann. Und was Jesus damit beabsichtigte, steht in Vers 10. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Jesus starb für die Sünde. Er war tot, um den Lohn der Sünde zu bezahlen, damit die Sünde keine Ansprüche mehr stellen kann. Denn Jesus blieb nicht tot, er nahm sein Leben wieder an sich und bei ihm ist dieses Leben eine Fortsetzung von dem, was er immer getan hat. Ein Leben für Gott, der die Vollkommenheit in Person ist, ewige Liebe, ewige Macht, ewige Wahrheit. Für Gott lohnt es sich wirklich zu leben. Gott ist der Ursprung des Lebens. Gott ist der gute Schöpfer. Und um so ein Leben zu führen, braucht es eine grundsätzliche Veränderung. Eine Veränderung, die in Jesus Christus stattgefunden hat. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er die Macht der Sünde gebrochen. Unser Leben wird oft durch folgende zwei Pole aufgerieben. Zum ersten Pol passt ein Satz von Mahatma Gandhi. Sei die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Wir wünschen uns Veränderung zum Besseren. Wir wünschen uns das im eigenen Leben, wir wünschen uns das in der Familie, in der Gesellschaft. Und nach Gandhi müssen wir selbst bestimmen, welche Veränderungen erstrebenswert und notwendig sind. Und dabei bekommen wir Ansprüche von uns selbst, Ansprüche von anderen, die alle beanspruchen, dieses und jenes, das ist richtig zu tun. Damit veränderst du dein Leben, so wie es sein soll. Du veränderst deine Umgebung oder du veränderst sogar die ganze Welt. Ein paar Beispiele für diese Ansprüche. Du musst deinen Kindern das bieten, was alle Mamas auf Social Media posten. Du musst das machen, was jeder gemacht hat. Du musst gut aussehen, effizient arbeiten, du musst dich selbst verwirklichen, du musst dich allen gegenüber solidär verhalten, du musst Fake News von echten News immer unterscheiden können, du musst authentisch und originell sein, du musst unauffällig und möglichst schmerzfrei sterben, du musst der Erderwärmung entgegenwirken, du musst wenig bis gar keinen Zucker essen. Und du musst selbst überlegen, was die Veränderungen sind, die es in dieser Welt braucht. Und versteht mich nicht falsch, die Sachen sind nicht alle falsch oder nicht schlecht. Aber geht es dir nicht auch so, dass du mit zahlreichen moralischen Forderungen konfrontiert wirst? Jedem von uns wird auferlegt, uns, unsere Umgebung oder sogar die ganze Welt zu verändern, zum Besseren. Und dabei selbst zu bestimmen, welche Veränderungen erstrebenswert sind. Und es gibt einen zweiten Pol, der unser Leben bestimmt. Ich glaube, jeder von uns erlebt früher oder später, wie er an all diesen selbst auferlegten Forderungen scheitert. Und selbst wenn man ein paar davon hinkriegt, bleibt anderes definitiv auf der Strecke. Du bist nicht, wie du sein sollst. Du bist nicht genug, weder für dich noch für die Welt. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl des Ungenügens kennst. Und was ich sagen möchte, ist Folgendes. Überall wird moralisiert. Früher waren es oft Christen, die moralisiert haben, aber heute kommt genauso von säkularer Seite vieles an moralischen Forderungen. Und das zeigt einfach, wir sind moralische Wesen. Wir brauchen eine Moral. Wir haben immer eine Vorstellung von dem, wie wir leben sollen und was sich zum Guten verändert werden muss. Und ich glaube auch, dass der Gott der Bibel eine Moralvorstellung hat. Die Sache ist allerdings, dass keiner von uns weder Gottes Moralvorstellungen gerecht wird, noch seinen eigenen Moralvorstellungen. Und diejenigen, die eine Moral ohne Jesus Christus predigen, es kann eine säkulare sein, es kann eine religiöse Moralvorstellung sein. Ich glaube, man hat außer Jesus Christus nichts, was man einem mitgeben kann, dass jemand diese Moral erfüllen kann. Früher oder später scheitert jeder an der Moral. Jesus fordert nicht nur eine Moral, er hält sie selbst und er hilft auch uns, sie zu erfüllen. Wenn du nicht anerkennst, dass es Gott ist, der einen bestimmten Anspruch an dein Leben hat, wirst du auch überall außer bei ihm suchen müssen, wie du die Ansprüche erfüllst, die du dir stattdessen auflegst oder die andere, die du dir von anderen auferlegen lässt. Willst du im Menschen selbst suchen? Kann der Mensch diese Ansprüche erfüllen, die er sich selbst stellt? Traust du dir selbst zu, die Veränderung zu sein, die du dir in der Welt wünschst? Traust du es allen Menschen gemeinsam zu, diese Veränderung zu sein? Als Christen glauben wir, dass die entscheidende Veränderung vor 2000 Jahren bei Jesus Christus stattgefunden hat. Jesus ist und bringt die Veränderung, die Gott sich in der Welt wünscht. Er hat alle Anforderungen erfüllt, die an ein Menschenleben zu stellen sind. Er hat genauso gelebt, wie jeder von uns leben sollte. Er hat Gottes Forderungen erfüllt. Er hat sündlos gelebt. Deswegen konnte er für unsere Sünde sterben. Er ist unseren Tod gestorben. Und sein Leben, das Leben des Christus, das Leben für Gott, das vollkommene Leben, nahm er wieder an sich, als er von den Toten auferstand. Irina, dazu passt dein Taufvers. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Jesus ist die Veränderung, auf die es ankommt. Und liebe Täuflinge, ich wünsche euch von Herzen, dass ihr euch nicht verrückt machen lasst von all den Ansprüchen, die ihr euch selbst auferlegt oder die andere auf euch legen. Und ich wünsche euch, dass ihr von Herzen dabei bleibt, dass Gott allein Anspruch an euch stellen darf und seine Ansprüche durch und durch gut sind. Und ich wünsche euch, dass ihr weiterhin erlebt, auch wenn ich diese Ansprüche nicht erfüllen kann, Jesus kann es. Und mit ihm auch ich. Mit ihm auch ich. Er ist die Veränderung, die ich brauche und die diese Welt braucht. Er ist eure Rettung für Zeit und Ewigkeit. Und selbst wenn ihr mal sterben solltet, könnt ihr gelassen sterben, weil ihr wissen könnt, wie Jesus werde auch ich aufstehen zu einem neuen, zu einem vollständig neuen Leben. Mit ihm auch ich. Mit ihm auch ich. Und Saskia, dazu passen deine Taufverse. Denn als die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Von Jesus schwenkt Paulus wieder zurück auf die Christen in Rom. Und er sagt ihnen, als Getaufte, weil ihr mit Jesus verbunden seid und er die entscheidende Veränderung gebracht hat, verkörpert ihr jetzt dieses neue Leben des Christus. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das Leben in der Sünde, das war einmal, jetzt lebt ihr im Reich Gottes. Und die Sünde ist noch eine Handlungsoption für Christen. Als Christen sind wir nicht immer besser als andere Menschen. Aber unser Jesus, unser Christus, er ist besser. Und deswegen, wie Jesus, sollen auch wir uns selbst so sehen, als seien wir tot für die Sünde. Nicht mehr verfügbar, umgezogen. Verfügbar sind wir für Gott, für ihn lebt ein Christ. Und das, was Jesus getan hat, sollen die Christen jetzt verkörpern, ausleben. Mit Haut und Haaren, mit Händen und Füßen. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass es seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Die Sünde soll nicht herrschen. Mit den Körperteilen, mit unseren Gliedern, sollen die Christen nicht sündigen. Damit wären sie Werkzeuge der Ungerechtigkeit und würden das tun, was Gottes guten Absichten widerspricht und entgegensteht. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wie Christus vollkommen lebte und ganz für Gott, sollen jetzt auch die leben, die auf ihn getauft sind. Das Neue hat begonnen. Christen sind Lebende aus den Toten. Sie verkörpern die Veränderung, die in Jesus besteht. Und das ist nicht nur eine oberflächliche Verhaltensänderung, sondern ein Umzug in eine neue Existenz und Lebensweise. Sie setzen sich dafür ein, dass Gott gerechterweise Ehre bekommt. Sie setzen sich dafür ein, dass Menschen von seinem verändernden Werk erfahren. Sie setzen sich auch dafür ein, dass Menschen gerechterweise wie Gottes Geschöpfe behandelt werden. Christen verkörpern das neue, christusgemäße Leben. Es hat ein Umzug stattgefunden. Ein Umzug aus der Stadt der Sünde und der Anforderungen in die Stadt der Gnade. Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wer ohne Christus bleibt, der bleibt unter der Sünde und unter dem Gesetz. Er bleibt sämtlichen Anforderungen etwas schuldig. Er muss selbst zusehen, wie er sich rechtfertigt, wie er sein Leben, seine Taten, seine Vorstellungen rechtfertigt. Wer zu Jesus kommt, der steht unter der Gnade. Er wird begnadigt. Er muss anerkennen, dass Gott Anspruch auf ihn hat, bekommt aber gleichzeitig den Freispruch von seinem Versagen. Liebe Irina, liebe Saskia, liebe Sabine, lieber Konstantin, in Jesus lebt ihr unter der Gnade. Und die gilt nicht nur für eure vergangenen Sünden, sondern auch für eure zukünftigen. Jesus starb vor 2000 Jahren für eure Sünden. Da war euer ganzes Leben noch Zukunft. Aus der Sicht von Golgatha gab es nur zukünftige Sünden zu vergeben. Und sie sind vergeben, weggenommen, weil Jesus sie im Grab ließ, als er von den Toten auferstand. Und mit dem neuen Leben, das er euch geschenkt hat, könnt ihr ihn groß machen. Nicht indem ihr weitermacht wie früher und in Sünde lebt, damit er euch mehr vergeben kann. Nein, sondern indem ihr verkörpert, wie herrlich dieses neue Leben unter seiner Gnade und unter seiner Herrschaft ist. Und Sabine, dazu passt dein Taufvers. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Zeigt, dass dieser Umzug, was einem Menschen passieren kann. Dann bekommt Jesus die Ehre, die ihm gerechterweise zusteht. Dann erfüllt ihr den Sinn eures Lebens. Amen. Lasst mich noch beten und danach gehen wir anschließend in eine Gebetsgemeinschaft, die Werner beenden wird. Großer Gott, wir loben dich, dass du uns ansiehst in deiner Gnade, dass du uns freundlich ansiehst, dass du unser Leben wolltest, jeden von uns wolltest und jeden von uns die ausgedacht hast und lieb hast. Und ja, obwohl wir nicht so leben, wie du es möchtest, auch wenn wir nicht nach dir fragen oder ja, es manchmal besser meinen und uns wichtig nehmen. Danke, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Deine Liebe und deine Macht, das ist es, was wir brauchen. Bitte erfülle du unser Leben, bitte leite du uns. Bitte lass uns Menschen sein, die dich ehren, die so leben, wie du es möchtest, dass die so leben, wie es gut ist. Danke für die Gemeinde hier, für dein Wirken hier. Danke, dass wir heute Taufe feiern dürfen, dass du Menschen gesegnet hast und Menschen befreit hast von Anforderungen und der Sünde und ihnen deine Gnade geschenkt hast. Amen.
Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, das sich Saskia gewünscht hat, mein ganzes Leben. Lasst uns dazu ruhig schon mal aufstehen.
Damit sind wir fast am Ende dieses Gottesdienstes. Ihr dürft gern noch bleiben für Kaffee und Fingerfood und ins Gespräch kommen. Wir hören gleich noch ein schönes Vortragslied und ich möchte, dass wir zuletzt nochmal von Gott angesprochen werden und seinen Segen hören und ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.